weiter in Hiob 15, ab Vers 20. Und es geht hier immer noch um die zweite Rede von Eliphas, dem ältesten der drei Freunde Hiobs. Seine erste Rede in Kapitel 4 war zwar bereits ein Frontalangriff auf Hiob, aber sehr durch die Blume gesprochen und indirekt. Und jetzt bei dieser zweiten Rede, nachdem sich so einiges entwickelt hat, als der zweite Freund auf Eliphas folgte und dann der dritte, und jedes Mal hat Hiob geantwortet, da ist eine Dynamik entstanden und die Hemmungen sind gefallen. Wir sind gekommen bei Eliphas bis Vers 19 und ab Vers 20, er wiederholt genau das Gleiche, was er einfach viel freundlicher gesagt hat, das erste Mal. Wenn es jemandem schlecht geht, dann ist es eben, weil er ein Gottloser ist. Und es sei das Normale, Gottlosen gehe es schlecht in dieser Welt. Und darum sagt er, alle seine Tage wird der Gottlose gequält. Und eine kleine Zahl von Jahren ist dem Gewalttätigen aufgespart. Und schon letztes Mal haben wir gesehen, das hätte er auch wissen können. Denn er kannte ja die Geschichte vor der Sintflut. Und er wusste, dass der gottesfürchtige Abel, zu dessen Opfergaben Gott Zeugnis gab, dass er als Junger gestorben ist. Und der gottlose Kain, der ihn umgebracht hatte, konnte seine Tage verlängern. Also überhaupt nicht dieses allgemeine Prinzip, die Tage des Gottlosen sind eine kleine Zahl. Nein, die Tage des Gottesfürchtigen können eine kleine Zahl sein und eines Gottlosen eine lange Zeit. Natürlich hat er sich berufen können auf all diese Zeugen Gottes von Adam bis auf Noah. Das ist diese messianische Linie, über die dann später der Erlöser kommen sollte. Adam, dann Seth, der geboren wurde anstelle von Abel. Seth heißt auch Ersatz. Und dann Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered und so weiter bis auf Noah. Das sind diese treuen Zeugen Gottes gewesen vor der Flut. Und von ihnen erfahren wir, dass sie alt, sehr alt geworden sind. 1. Mose 5. Aber nicht alle. Und darum ist es falsch zu sagen, das sei ein Prinzip. Und wir wissen natürlich, was Eliphas nicht wissen konnte aus der späteren Zeit. Auch da mehren sich dann die gegenteiligen Beispiele. Und ich habe letztes Mal auch noch erwähnt, der gottloseste unter allen Königen von Juda war Manasse. Und der hat so lange regiert wie kein anderer in Juda. Während ein Josia durch den König von Ägypten getötet wurde. Und er wurde nicht gerade sehr alt. Ja, nämlich 39 Jahre und er starb. Aber es war ein Gerechter. Also dieses Prinzip geht einfach nicht auf. Vers 21. Die Stimme von Schrecknissen ist in seinen Ohren. Im Frieden kommt der Verwüster über ihn. Da merkt man einen Anklang an Hiobs Offenheit in Kapitel 3. Also noch bevor die Freunde ihm geantwortet haben, da hat er doch in Kapitel 3 ausgedrückt, dass er eine solche Befürchtung hatte in den Tagen, als es ihm noch gut ging. Darf ich bitten, wer hat das Mikrofon und liest uns Hiob 3, 25, 26.
Denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen, und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Ich konnte nicht ruhen und nicht rasten, und kaum hatte ich mich erholt, so kam ein neuer Sturm über mich.
Ja, also hier macht er klar, dass er effektiv diese Angst in seinem Herzen hatte, verborgen. Jetzt geht es mir so gut, ich bin so gesegnet, aber es könnte ja sein, dass plötzlich ein Sturm über mich kommt. Und es war so. Und er kam sogar in zwei Wellen. Ja? Er sagt hier, und ich rastete nicht und ruhte nicht, da kam das Toben. Und das, dieses Toben hat er in zwei Wellen, Hiob 1 und dann 2, erlebt. Und das hat er so offenherzig seinen Freunden gesagt. Und jetzt können die da einhaken. Und er sagt ihm, die Stimme von Schrecknissen ist in seinen Ohren. Im Frieden kommt der Verwüster über ihn. Ja, das kann sein, dass man sich sehr offen ausdrückt gegenüber anderen Menschen und dann plötzlich nehmen sie das als Anlass, um einen da zu packen. Ist hier so offensichtlich so geschehen. Vers 22, ihr glaubt nicht an eine Rückkehr aus der Finsternis. Und er ist ausersehen für das Schwert. Also das beschreibt die Hoffnungslosigkeit. Vers 23, oder eben noch Vers 22 ist zu sagen, Hiob hat sich genauso ausgedrückt in seinen Reden, dass er wirklich keine Hoffnung mehr hat auf Gesundung, auf eine Rückkehr in die guten alten Tagen. Er wusste, für ihn war es klar, das Einzige, was jetzt noch kommt, ist der Tod. Und diese Hoffnungslosigkeit stellt Eliphas vor, und damit meint er natürlich Hiob. 23. Er schweift umher nach Brot. Wo ist es? Er weiß, dass neben ihm ein Tag der Finsternis bereitet ist. Der Tag der Finsternis wird in Zephania 1 von den Propheten ausführlich beschrieben. Der Tag des Herrn, ein Tag der Finsternis. Das ist der Tag des Gerichts. Wir können das kurz aufschlagen. Dieser Tag wird kommen über eine gottlose Welt. Und es ist noch zukünftig, aber es steht gewissermaßen vor der Tür. Darf ich bitten, Sven, dass du uns liest aus Zephania 1 ab Vers 14.
Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn. Bitter schreitet dort auf der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Schofarhalls und des Alarmblasens gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden. Denn am Herrn haben sie sich versündigt, darum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tag des Zornes des Herrn, und durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden, denn eine Vernichtung, einen plötzlichen Untergang wird er allen Bewohnern des Landes bereiten.
Ja, der Tag des Herrn ist im Alten und auch im Neuen Testament die Bezeichnung für die kommende große Drangsal. Die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus als Richter der Welt. Es ist die Zeit des Gerichts über die Gottlosen. Und dieser Tag wird hier wirklich beschrieben als ein Tag der Finsternis, Vers 15, und der Dunkelheit. Und Eliphas nimmt diesen Ausdruck schon vorweg und wendet das auf Hiob an. Er weiß, dass neben ihm ein Tag der Finsternis bereitet ist. Aber Hiob stand unter der Gunst Gottes. Das wissen wir aus Hiob 1 und 2. Und Hiob wusste das nicht und wird mit solchen Reden überschüttet. Und weiter Vers 24, Angst und Bedrängnis schrecken ihn. Sie überwältigen ihn wie ein König, gerüstet zum Sturm. Also, er beschreibt gewissermaßen, wie das Unglück gegen Hiob kommt wie ein König mit seiner Armee. Und wir werden dann sehen, im nächsten Kapitel, Hiob spricht selber darüber, dass Gott gegen ihn anstürme. Hiob beschreibt Gott als seinen Feind. Aber in diese Richtung haben die Freunde ihn gedrängt. Ja, natürlich wird er sagen, es ist so, aber nicht, weil ich Unrecht getan habe, ein schweres Vergehen gemacht hätte, wie die Freunde behaupten, aber es ist so, Gott stürmt gegen mich an. Und dann sagt Eliphas weiter in Vers 25, weil er seine Hand gegen Gott ausgestreckt hat und gegen den Allmächtigen trotzte, gegen ihn anrannte mit gerecktem Hals, mit den dichten Buckeln seiner Schilde. Also er stellt jeden Gottlosen, aber immer mit Blick auf Hiob, dar als einer, der gegen Gott anrennt. Und Hiob wird diesen Ausdruck hier anrennen übernehmen, wie wir dann später noch sehen werden, in Kapitel 16, und zwar in Vers 14, sagt er von Gott, er durchbrach mich, Bruch auf Bruch, er rannte gegen mich wie ein Held. Aber es ist so, dass weder Hiob gegen Gott anrannte, er war kein Rebell, und Gott rannte nicht gegen ihn an. Gott hatte Gedanken des Friedens über Hiob, aber das konnte man menschlich gesprochen zu dem Zeitpunkt einfach nicht erkennen. Und dann lesen wir weiter in Vers 27. Liest du, Sven?
Denn sein Angesicht hat er mit Fett gepolstert und Speck hat er an seinen Lenden angesetzt. Und er hat seine Wohnung in zerstörten Städten aufgeschlagen, in Häusern, die unbewohnt bleiben sollten, zu Trümmerhaufen bestimmt.
Ja, noch Vers 29.
Er wird nicht reich, sein Vermögen hat keinen Bestand und sein Besitz breitet sich nicht aus im Land.
Ja, danke. Also, auch hier beschreibt er den Gottlosen als in einer gewissen Zeit im Wohlstand. Und dann geht alles verloren. Und das ist natürlich wieder eine ganz direkte Anspielung auf Hiob, der, wie Kapitel 1 beschreibt, einen unvorstellbar großen Reichtum und Wohlstand besaß und dann schließlich alles verloren hatte. Und was er Hiob hier eigentlich vorwirft, ist wirklich die Höhe. Vers 27, weil er sein Angesicht bedeckt hat mit seinem Fett und Speck angesetzt hat an den Lenden. Also er sagt gewissermaßen, Hiob hat sich so gut wohl leben lassen. Und jetzt erlebt er Gottes Strafe. Und dann sagt er, es ist so üblich, dass die Gottlosen dann sich begnügen müssen mit zerstörten Städten, die verwüstet worden sind, und da kann er gerade noch eine Heimat finden. Und sehen wir die Anspielung, es heißt ausdrücklich von dem Haus, in dem die 10 Kinder von Hiob Geburtstag gefeiert haben, dass es durch eine Naturkatastrophe, durch Wind, durch einen Sturmwind zerstört worden ist. Und wenn man denkt, dieses zerstörte Haus, das spielt im Leben von Hiob eine ganz wichtige Rolle. Und da kann er ihm sagen, er bewohnt zerstörte Städte, Häuser, die nicht bewohnt werden sollten, die zu Steinhaufen bestimmt waren. Und behauptet eben, der Gottlose kann dann nicht mehr zu Reichtum kommen, zu Vermögen, alles hat er verloren. Dieser Ausdruck, und nicht neigt sich zur Erde, was solche besitzen. Das ist vom Bild ausgegangen. ein Baum mit schweren Früchten an seinen Zweigen, der ist dadurch gekennzeichnet, dass durch das Gewicht der Frucht werden die Zweige herabgesenkt. Und da sagt er ihm gewissermaßen, bei dir ist das eben ganz anders. Nicht neigt sich zur Erde, was solche besitzen. Quasi wie ein Baum mit seinen Zweigen, die von der schweren Segensfrucht heruntergezogen werden. Und schließlich Vers 30, er entweicht nicht der Finsternis, seine Schösslinge versenkt die Flamme und er muss weichen durch den Hauch seines Mundes. Die Schösslinge, das ist wieder eine Anspielung auf die Kinder. Und das hatten wir auch schon in einem früheren Kapitel, einem weiteren Freund von Hiob, der eben auf den Verlust der Kinder angespielt hat. Man muss sich vorstellen, ein Mann, todkrank, und eben hat er alle seine 10 Kinder verloren, und dann kommt ein Freund und sagt, das ist so bei den Gottlosen. Die Schösslinge, also seine Nachkommen, werden eben durch das Gericht hinweggerafft. Lies uns wen bitte ab Vers 31.
Er verlasse sich nicht auf Betrug, sonst wird er irregeführt, und Betrug wird seine Vergeltung sein. Ehe sein Tag kommt, so erfüllt sich sein Geschick, sein Zweig grünt nicht mehr. Wie ein Weinstock, der seine unreifen Trauben abstößt, und wie ein Ölbaum ist er, der seine Blüten abwirft. Denn die Rotte der Ruchlosen ist unfruchtbar, und Feuer verzehrt die Zelte der Bestechung. Mit Mühsal gehen sie schwanger und gebären Unheil, und ihr Schoß bereitet ihnen Enttäuschung.
Ja, also er sagt, der Gottlose hat keinen Grund, sich auf irgendetwas zu verlassen. Es gibt für ihn nichts, was Sicherheit vermitteln kann. Und dann dieser Vergleich in Vers 33, darum habe ich hier dieses Bild gebracht, das ist ein Ölbaum mit seinen Blüten. Und wenn man den Ölbaum so in der Blüte sieht, weiß man, was dann kommen wird, eine reiche Frucht mit Oliven, die sich daraus entwickeln werden. Aber Eliphas sagt, Hiob, der Gesetzlose ist wie der Olivenbaum, der seine Blüte abwirft. Man stellt sich vor, ein solcher Ölbaum wirft alle Blüten ab, dann wird es nie Oliven geben, wird es nie diese reiche Frucht geben. Und er sagt also, was für dich bleibt, ist Mühsal. Sie sind schwanger mit Mühsal. Also die Schwangerschaft ist eine Zeit von Monaten, die manchmal schwierig sein kann, mit Beschwerden verbunden. Und sie endet dann auch mit sehr schmerzhaften Wehen bis zur Presswehe. Aber dann kommt die große Freude. Und er sagt, sie sind schwanger mit Mühsal und gebären Unheil. Das, was dann am Schluss herauskommt, da ist nicht irgendwie ein Gewinn oder eine Freude, sondern Unglück. Der Jesus sagt ja in Johannes 16, die schwangere Frau, sie ist sehr betrübt, wenn die Wehen über sie kommen, aber wenn dann das Kind kommt, dann ist alle Traurigkeit vergessen. Und das können wahrscheinlich viele Mütter bezeugen. Die Geburt selber war schwierig und schmerzhaft, aber mit dem, das Erlebnis nachher, mit dem Kind, das da ist, die Freude, dass man effektiv das erleben kann, wie man völlig vergisst, diese Schmerzen. Und ich habe schon gestaunt bei meiner Frau, dass sie, das erste Mal war sie am schwierigsten und dann wird es immer einfacher, aber nie einfach. Und trotzdem, bald nach der Entbindung, hatte sie den Wunsch, dass doch wieder eins kommen darf. Und das 6-mal. Und ja, das war für mich so ein Beweis für Johannes 16, wie die schwangere Mutter eben die Not vergisst. Aber hier haben wir Nach der Schwangerschaft kommt nur Mühsal und Unheil. Und dann antwortet Hiob in Kapitel 16. Liest du uns vor, Sven, 1 bis 7?
Und Hiob antwortete und sprach: Dergleichen habe ich oft gehört, ihr seid alle leidige Tröster. Haben die geistreichen Worte ein Ende? Oder was reizte dich zu antworten? Auch ich könnte reden wie ihr. Befände sich nur eure Seele an meiner Stelle, da wollte ich Worte gegen euch zusammenreimen und den Kopf schütteln über euch. Ich wollte euch mit meinem Mund stärken und mit dem Trost meiner Lippen euren Schmerz lindern. Wenn ich rede, so wird mein Schmerz nicht gelindert. Unterlasse ich es aber, was verliere ich? Doch jetzt hat er mich erschöpft. Du hast meinen ganzen Hausstand verwüstet und hast mich zusammenschrumpfen lassen. Zum Zeugen gegen mich ist das geworden. Auch mein Hinsiechen tritt gegen mich auf. Es zeugt mir ins Angesicht. Sein Zorn hat mich zerrissen und verfolgt. Er knirscht mit den Zähnen gegen mich. Mein Feind blickt mich mit scharfem Auge an.
Ja, wir haben mal bis dahin. Vers 9. Jetzt merken wir, Hiob ist überhaupt nicht mehr beeindruckt von diesen Reden. Er sagt, ich habe vieles dergleichen gehört. Und tatsächlich, er hat es gehört mit Eliphas, dann mit Bildad, mit Zophar. Und jetzt wiederholt das Eliphas noch einmal. Es ist eine ständige Repetition von der gleichen Argumentation. Es bringt nichts Neues. Und so sagt er, ich habe vieles dergleichen gehört. Und seine Freunde muss er hier nennen, leidige Tröster seid ihr alle. Und da nimmt er ein Wort aus dem letzten Satz von Eliphas Rede auf. Weil wörtlich heißt der Ausdruck im Hebräischen Tröster der Mühsal. Und Eliphas benutzt das Wort Amal in Vers 35, sie sind schwanger mit Mühsal. Und jetzt nimmt er das Wort auf und wendet es gerade auf seine Freunde an. Ihr seid Tröster der Mühsal. Übrigens, Tröster ist das Wort Menachem. Das ist ja auch ein Eigenname. Oder die Kurzform Menno. Das ist Menachem, Tröster. Aber er sagt eben, ihr seid Tröster der Mühsal. Das heißt, wenn ihr versucht, mich zu trösten, dann geht es einem nachher noch viel schlechter. Und das sollte nicht sein, dass man Seelsorge erlebt, bei der es einem dann nachher schlechter geht als vorher. Aber Eliphas war ja wirklich der Meinung, das sei ganz wunderbar, was er da weitergibt an Hiob. Denken wir zurück an Kapitel 15, Vers 11. Da macht der Hiob einen Vorwurf und sagt, sind dir zu wenig die Tröstungen Gottes? Und ein sanftes Wort an dich zu gering? Was reißt dein Herz dich hin? Und was zwinkern deine Augen? Und so weiter. Also er war wirklich der Meinung, was er da an Wahrheiten Hiob überbrachte, das seien Tröstungen Gottes. Und es sei ein sanftes Wort. Nein, es war nicht ein sanftes Wort. Es war ein blumiges Wort, was er in Kapitel 4 und 5 hatte. Aber er war wirklich der Meinung, das sei Trost, was er bringt. Und in Wirklichkeit sagt Hiob, ihr seid leidige Tröster, Tröster der Mühsal. Und weiter fragt er, hat es ein Ende mit den windigen Worten? Bitte hört doch auf zu diskutieren. Was ihr erzählt, ist einfach so, wie wenn Luft bläst. Und da spielt er natürlich auch an Eliphas. Der sagte ja in 15, Vers 2 zu Hiob, wird ein Weiser windige Erkenntnis antworten und wird er sein Inneres füllen mit Ostwind? Damit will er sagen, Hiob, du hast den Eindruck, du seist ein Weiser. Aber ein Weiser, der spricht nicht so windiges Zeugs wie du. Also wirklich keine Substanz hat. Und jetzt gibt er ihm das zurück und sagt, was ihr bringt, ist windig und ich möchte gerne, dass ihr aufhört. Aber die Diskussion, werden wir sehen, die geht noch kapitelweise weiter. Der Wunsch wird nicht beantwortet. Und er stellt dann auch eben eine Frage. So wie die Freunde in jeder der ersten drei Reden immer mit Fragen begonnen haben und auch wieder Eliphas mit einer Frage, jetzt beginnt Hiob auch mal mit einer Frage. Hat es ein Ende mit den wenigen Worten? Und zweitens, oder was reizt dich, dass du antwortest? Was ist eigentlich die Motivation, Eliphas, dass du überhaupt sprichst? Und das müssen wir uns auch immer fragen. In welchen Gesprächen oder Diskussionen wir auch sind, was ist die Motivation? Was treibt uns an? Also eine sehr wichtige Frage. Was reizt dich oder treibt dich an, dass du antwortest? Und Hiob erklärt, auch ich könnte reden wie ihr. Ihr meint, es sei so gescheit, was ihr da erzählt. Das könnte ich auch so erzählen. Wenn eure Seele an der Stelle meiner Seele wäre, könnte ich Worte gegen euch zusammenreihen und mein Haupt über euch schütteln. Also wir könnten die Rollen tauschen und ich könnte jetzt das genau Gleiche tun, wie ihr jetzt gegen mich tut. Aber dann sagt er in Vers 5, ich wollte euch stärken mit meinem Mund und das Beileid meiner Lippen würde euch Linderung bringen. Also er sagt, ich würde ganz anders umgehen, wenn ihr in der Situation wärt. Ich würde wirklich euch Worte bringen, die euch Erleichterung und Trost und Stärkung, Unterstützung, Linderung bringen würde. Und wir wissen, dass Hiob tatsächlich dazu in der Lage war. Wir werden später in seinen Schlussreden sehen, wie Hiob früher gelebt hat. Und da kommt einiges ans Licht, wie er geistlich stand. Wir können ganz kurz da aufschlagen in Kapitel 29. Sven, könntest du uns vorlesen, zum Beispiel Vers 14 oder Vers 12 schon. 29, 12. Hiob spricht.
Denn ich rettete den Elenden, der um Hilfe schrie, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Der Segenswunsch des Verlorenen kam über mich, und ich brachte das Herz der Witwe zum Jauchzen. Die Gerechtigkeit, die ich angelegt hatte, bekleidete mich. Als Talar und Turban diente mir mein Recht. Ich war das Auge des Blinden und der Fuß des Lahmen. Ich war der Vater des Armen und die Streitsache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Ich zerbrach die Kinnladen des Frevlers und riss ihm den Raub aus den Zähnen.
Und dann vielleicht noch Vers 21 und folgende.
Auf mich hörte und wartete man und lauschte stillschweigend auf meinen Rat. Auf meine Rede folgte kein Widerspruch und meine Worte träufelten auf sie. Sie harrten auf mich wie auf einen Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach einem Spätregen. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Zutrauen hatten, und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Ich wählte für sie den Weg aus und saß an ihrer Spitze und thronte wie ein König inmitten seiner Schar, wie einer, der die Traurigen tröstet.
Ja, also sieht man das. Der hat eine unglaubliche moralische Autorität und ein Gewicht gehabt. Und die Leute waren so darauf aus, ein Wort von Hiob zu hören. Eine Wegweisung oder eben eine Ermutigung von ihm zu bekommen. Und das hat er gegeben. Und weiter sogar sein Lächeln, das Lächeln Hiobs. 29, Vers 24. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Also als Menschen, wenn sie Hiob sahen und sahen, wie er so ihnen günstig gesonnen war, das konnte Menschen, die ganz unsicher waren, sicher machen. Ja, also darum können wir ihm das glauben, was er hier seinen Freunden erklärt. An ihrer Stelle würde er ganz anders sprechen. Und weiter Vers 6. Wenn ich rede, so wird mein Schmerz nicht gehemmt. Und unterlasse ich es, nicht weicht er von mir. Also Hiob, wir haben gesehen, all diese verschiedenen Kennzeichen seiner Krankheit, die durch die Kapitel hindurch gesammelt werden können, machen klar, dass er Pest hatte. Und er litt unter ständigen Schmerzen. Und er sagt, ich habe Schmerzen, wenn ich spreche, aber ich habe auch Schmerzen, wenn ich nicht spreche. Und darum spricht er halt. Keine Schmerzlinderung, so wie wir das in der heutigen Medizin zur Verfügung haben, erlebte er. Die vollen Schmerzen waren da und dann diese Freunde, die eben seine Feinde geworden waren. Und er muss sich verteidigen. Vers 7, ja, er, und jetzt spricht er von Gott, hat mich bereits erschöpft. Du hast meinen ganzen Hausstand verwüstet. Da sagt er, ja, das ist bei mir so. Alle Kinder habe ich verloren. Das ist ein Hausstand. Und er sagt, Gott habe das gemacht. Und wir wissen aus Hiob 1 und 2, der Satan sagt zu Gott, strecke doch einmal deine Hand aus und taste Hiob an, was er hat und auch seinen Körper. Und Gott sagt nicht, ich tue das, sondern er sagt, es ist in deiner Hand. Aber nur bis da und da. Gott legt die Grenzen fest. Aber es ist die Hand Satans, die ihn angetastet hat und nicht die Hand Gottes. Und Hiob weiß nichts davon. Und seine Schlussfolgerung ist, wenn das so ist, was ich da erlebe, dann ist es Gott, der mich antastet und der meinen Hausstand verwüstet hat. Und weiter sagt er, Vers 8, und jetzt richtet er sich plötzlich in der Rede an Gott. Das haben wir ja eben wieder gesehen. Er ist der Einzige, der hier in der Diskussion Beteiligten, der zwischendurch immer wieder direkt Gott selber anruft. Und du hast mich zusammenschrumpfen lassen. Zum Zeugen wurde es. Und meine Abmagerung tritt gegen mich auf. Sie zeugt mir ins Angesicht. Nicht wahr? Die Freunde sagen in ihrer feindlichen Haltung, Hiob, dir geht es so schlecht, weil du schwer gesündigt haben musst. Und es geht ihm wirklich schlecht. Und jetzt sagt Hiob, eigentlich all das Elend ist wie ein Zeuge, der gegen mich auftritt. Und es ist ja so, ich kann es ja nicht abstreiten. Es geht mir ganz, ganz miserabel. Aber da müssen wir festhalten. Hier spricht er eben von diesen Leiden und von seinem eigenen ausgemergelten Körper, der gegen ihn zeugt. Aber das Wort Zeuge wird gleich noch von höchster Bedeutung sein im Weiteren. Dann sagt er in Vers 9, sein Zorn hat mich zerfleischt und verfolgt. Er meint Gottes Zorn. Und wir wissen, es war überhaupt nicht aus dem Zorn Gottes heraus geschehen. Und das erinnert uns vielleicht an eine Stelle im Neuen Testament, wo auch darüber gesprochen wird, Gläubige litten. Und es muss ihnen erklärt werden, dass das, was sie da erleben, nicht aus dem Zorn Gottes hervorkommt, sondern aus der liebenden Erziehung des Vaters. Wo steht das? Hebräer. Schlagen wir auf, Hebräer 12. Wo den Hebräern, also diesen messiasgläubigen Juden, gesagt wird, ihr habt viel Schweres erlebt, Raub ihrer Güter und so weiter, aber es ist noch nicht zu einem Todesfall durch Martyrium gekommen. Liest du es wen? Kapitel 12, Vers 4.
Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampfe gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt?
Danke. Also, hier wird klar gemacht, ihr habt in diesem Kampf gegen die Sünde des Abfalls noch nicht eben erleben müssen, dass jemand als Märtyrer sterben musste, bis aufs Blut widerstanden. Und er sagt, ihr müsst unbedingt an diese Ermutigung in Sprüche 3, Vers 11 und 12, das wird dann hier zitiert, denken. Und dort wird klar gemacht, dass Gott uns erzieht aus seiner Liebe heraus. Und zwar, damit wir im Glauben Fortschritte machen. Und wir werden ja sehen im Buch Hiob, dass diese Leiden nicht nur zur Ehre Gottes waren, weil Hiob treu blieb im Leiden, sondern diese Leiden waren auch da zur Erziehung. Hiob ist am Schluss nicht mehr derselbe Hiob wie am Anfang. Und zwar hat er aus dieser Erziehung heraus gelehrt und sein Glaube ist in Kapitel 42 noch tiefer, noch kostbarer, noch edler, als er schon am Anfang war. Und so können wir sagen, das ist überhaupt nicht so, aber Hiob kannte noch nicht das Wort aus Sprüche 3, das wohl über 1000 Jahre später König Salomo schreiben sollte. Also er sagt, sein Zorn hat mich zerfleischt und verfolgt, er hat mit seinen Zähnen gegen mich geknirscht. Also wie ein Löwe. Als mein Bedränger schärft er sein Auge gegen mich. Ihr Maul haben sie gegen mich aufgesperrt, mit Hohn meine Wangen geschlagen. Also, er sagt von Gott, mit seinen Zähnen gegen mich geknirscht, wie ein Löwe. Aber die Wahrheit ist, nicht Gott war der brüllende Löwe, sondern Satan. Wie wir das finden im Neuen Testament, nämlich der brüllende Löwe, 1. Petrus 5. Vers 8. Liest du Verse 8 und 9, bitte.
Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist.
Danke. Also, der Teufel ist dieser brüllende Löwe, der um uns her brüllt. Und der Herr Jesus erwähnt das auch in Psalm 22, diesen brüllenden Löwen. Und von der Formulierung hier in 1. Petrus 5 wird das direkt übernommen aus Psalm 22. Dieser brüllende Löwe gegen den Herrn Jesus. Und das hat Hiob auch erlebt. Und wir werden jetzt auch immer mehr noch sehen, in dem Leiden von Hiob haben wir ganz erstaunliche Parallelen zu den Leiden des Herrn Jesus. Hiob ist auch ein alttestamentlicher Hinweis auf die Leiden des Messias. Und wenn wir hier schon gelesen haben, Vers 10, ihr Maul haben sie gegen mich aufgesperrt, mit Hohn meine Wangen geschlagen, dann ist es genau das, was der Herr Jesus erlebt hat. Im Psalm 22 sagt er von seinen Feinden, die ihr Maul gegen ihn eben aufgerissen haben. Und in Matthäus 26, Vers 67 lesen wir davon, wie man ihn auf die Wangen geschlagen hat. Und darin ist Hiob in seinen Leiden bereits ein Hinweis auf den Erlöser. Und auch dieser Hohn, mit Hohn meine Wangen geschlagen. Und auch Psalm 22 spricht über diesen Hohn und wir wissen, wie sich das schrecklich erfüllt hat, beschrieben in den vier Evangelien in der Passionsgeschichte. Allesamt stärken sie sich gegen mich. Jetzt spricht er von seinen Feinden. Er sagt nicht, ihr Freunde, aber sie sind gemeint. Und wirklich, sie wurden eigentlich zu Helfershelfern von diesem brüllenden Löwen, der umhergeht und versucht, die Gläubigen zu verschlingen. Und das ist schon schrecklich. Es ist möglich, dass man sich als Gläubiger vor den Karren spannen kann des Feindes und für die Sache des Feindes argumentiert, in der Meinung, man würde für die Wahrheit kämpfen. So hat das Hiob erlebt. Und schließlich Vers 11, Gott gab mich preis, dem Ungerechten. Falls jemand hat, dem kleinen Kind, das ist eine Textveränderung. Der hebräische Text hat hier, Gott gab mich preis, dem Ungerechten. Und in die Hände der Gottlosen stürzt er mich. Wir sehen, das sind zwei parallel gestellte Verse. Und das kleine Kind und der Gottlose, das ist nicht unbedingt sehr überzeugend eine Parallele. Nein, es geht aber um den Ungerechten und um den Gottlosen. Gott gab mich preis. Ja, es ist so, dass Gott in Hiob 1 und 2 eben dem Feind eine gewisse Handlungsmöglichkeit gegeben hat, aber alles ist aus der Weisheit Gottes herausgekommen. Hätte Gott das nicht erlaubt, hätten wir das Buch Hiob nicht. Und auch all diese Belehrung und diesen Trost hätten wir nicht. Und Hiobs Botschaft ist eine Trostbotschaft gewesen für Menschen durch die Jahrtausende hindurch. Bis heute. Und dann sagt er Vers 12, ich war in Ruhe und er hat mich zerrüttet. Und er packt mich beim Nacken und zerschmetterte mich. Und er stellte mich hin, sich zur Zielscheibe. Jetzt nimmt er das wieder auf. Eliphas hat davon gesagt, der Gottlose ist zuerst in der Ruhe und plötzlich kommt dann das Unglück über ihn. Und wir haben gesehen, da hat er sich schon abgestützt auf das, was Hiob selber in Kapitel 3 gesagt hatte. Und jetzt sagt es Hiob nochmals. Er hat sich ja damit angreifbar gemacht, indem er sich geöffnet hat. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir immer wieder erleben. Wenn wir uns anderen Menschen gegenüber öffnen, machen wir uns angreifbar. Indem wir ihnen unsere Schwächen erzählen, machen wir uns angreifbar. Und darum machen wir das normalerweise gegenüber denen, denen wir vertrauen, zu denen wir Vertrauen haben. Weil wir denken, die werden das nicht missbrauchen. Ja? Und Hiob hat so offen gesprochen und die Freunde haben das missbraucht. Und jetzt hat er nichts mehr zu verbergen. Er sagte, ich war in Ruhe. Und dann habe Gott ihn zerrüttet. Aber es war eben Satan. Vers 13, seine Schützen umzingelten mich. Er spaltete meine Nieren ohne Schonung. Er schüttete meine Galle zur Erde. Also er sieht Gott, als würde er als Feind gegen ihn kämpfen. Ja, noch Vers 14 dazu. Er durchbrach mich, Bruch auf Bruch. Er rannte gegen mich wie ein Held. Also vergleicht sich hier mit einer Stadt, mit einer Festungsmauer, die durchbrochen worden ist. Und dabei braucht er noch mehr Vergleiche. Er sagt, meine Nieren sind gespalten worden. Die Nieren werden ja immer wieder erwähnt in Gottes Wort. Und wovon sprechen die? Was ist die Symbolik der Nieren?
Reinigung.
Ja, und zwar wieso? Kannst du erklären, warum die Nieren von Reinigung sprechen?
Ja, die reinigen ja den Körper von Schadstoffen.
Also ich wiederhole für die vom Livestream, die das nicht gehört haben, die Nieren reinigen uns von Schadstoffen, die werden dann über die Niere schließlich aus dem Körper ausgeschieden. Und es ist ja so, das Herz wird ja auch oft erwähnt in der Bibel. Und zwar eben im wörtlichen Sinn und dann im übertragenen Sinn. Was im übertragenen Sinn bedeutet das Herz? Die Seele. Und die Seele ist ein anderer Ausdruck für das Ich, die Persönlichkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, Psalm 103. Das ist ein sich selber ansprechen. Ich möge doch den Herrn loben. Und Seele ist also Synonym für die Persönlichkeit, das Ich. Und eben das Herz wird als Bild gebraucht für das Ich, verbunden mit der Persönlichkeit, den Entscheidungen und Wünschen und Plänen, Überlegungen. Ja, so wie eben dieser Muskel hier so von zentraler Bedeutung ist. Das ist gewissermaßen der Motor, ja? Und wenn der Motor stoppt, dann stoppt schließlich alles. Also symbolisiert dieser Muskel eben den antreibenden Motor des Ichs, der Persönlichkeit. Und darum werden im Herzen die Pläne beschlossen. Und da werden Gedanken vollzogen und auch die Gefühle sind dort. Aber interessant, in der Bibel sind Gefühl und Denken nicht getrennt. Das Herz ist also nicht nur die Welt der Gefühle. Man kann mit einer Konkordanz durch die ganze Bibel gehen und schauen, wo das Herz vorkommt. Und da wird man sehen, das Herz ist der Ort, wo gedacht wird. Und wie Sprüche 4 sagt, von dort gehen aus alle Ursprünge des Lebens. Danke. Sprüche 4, 23. Das Herz ist der Ausgangsort für alles im Leben eines Menschen. Und darum muss das Herz besonders behütet werden. Genau, nach Sprüche 4. Ja, und die Nieren sind ein Bild des Gewissens. Also das Herz, das Ich, die Persönlichkeit, das Denken und die Gefühle und eben, wie gesagt, vereinigt. Wir in unserem deutschen Denken ist es uns naheliegend, man spricht von Kopf und Herz, ja? Aber da trennen wir Gefühl und Verstand. Aber im Biblischen wird das Herz beschrieben als der Sitz des Denkens und des Fühlens. Also Gefühl und Denken vereinigt. Und das geht, unsere Trennung in unserer Kultur von Gefühl und Denken geht eigentlich zurück auf die alten Griechen. Und das ist eine künstliche Trennung und sie ist nicht gut. Aber wenn wir die Bibel lesen und uns prägen lassen durch das Denken der Bibel, dann kommen wir wieder zu dem zurück, dass Gefühl und Verstand zusammengehört. Ja? Und in falschen religiösen Strömungen sehen wir auch wieder ein Trennen von Verstand und Gefühl, indem man oft den Verstand verachtet und dann eben in der Mystik versinkt, im Gefühlsmäßigen. Aber das andere gibt es auch in der liberalen Theologie, da geht es scheinbar um den Verstand, aber er wird dann schlussendlich eben zur Torheit, aber das Gefühl eben von der Verbindung und der Beziehung zu dem Herrn Jesus, keine Spur. Alles ist kalt, scheinbar intellektuell, aber es ist pseudo-intellektuell, die liberale Theologie. Aber es wird auch eben gespaltet. Und die Bibel sagt, nein, es gehört beides zusammen. Die Freude am Wort Gottes, aber nicht so, dass man den Verstand ausschaltet und auf die Seite tut, sondern denkend die Bibel lesen. Das gehört zusammen. Und in der Musik ist das eigentlich ganz besonders zum Ausdruck gebracht worden bei Johann Sebastian Bach. Überhaupt die westliche Musik, die ja entstanden ist aus dem Christentum heraus, Barock, Klassik, Romantik, Das ist aus dem Christentum herausgekommen und da findet eine Vereinigung von Verstand und Gefühl statt. Aber bei Bach ganz ausgesprochen. Die Musik, wenn man sich so analysiert, das ist perfekte Mathematik. Ja? Und, aber nicht einfach trockene Mathematik, sondern wenn man eine Fuge von Bach eben einerseits hört, wie die aufgebaut ist und wie es da Engführungen gibt, 5 Stimmen, immer um einen Schlag versetzt, wieder eine andere Stimme und es gibt kein Chaos. Ein Fugenthema, immer um einen Schlag versetzt, 5-mal einen Einsatz, so ist es im wohltemperierten Klavier, Band 1, die B-Moll-Fuge. Das ist fast nicht zu glauben, wie geht das mathematisch auf? Aber es ist wunderbare Musik, die das Herz eben, das Gefühl ergreift. Beides gehört eben zusammen. Und das ist biblische Lehre. Aber, wie gesagt, die Nieren sind ein Bild des Gewissens. Und dieses Organ, das Gewissen, wie funktioniert das? Gott sagt in Hiob, dass er Weisheit in die Nieren gelegt hat. Also die Nieren sind ein ganz, kann man sagen, intelligentes Organ. Denn die können unterscheiden zwischen Stoffen, die nützlich sind für den Körper und solche, die giftig sind. Wie geht das? Dass die Niere weiß, was wieder zurückgeführt werden soll und was unbedingt ausgeschieden werden muss. Das ist Weisheit, die Gott in dieses Organ hineingelegt hat. Aber eben nochmals die Frage, was macht das Gewissen?
Es unterscheidet Gut und Böse.
Es unterscheidet zwischen Gut und Böse. Also das, was wir festhalten müssen und was wir verwerfen müssen. Und Hiob beschreibt sich hier als Mensch, der jetzt unmittelbar vor dem Zusammenbruch steht. Und er weiß gar nicht mehr, was eigentlich oben und unten ist, was gilt. Er ist völlig verwirrt. Und das sagt er dann auch in Kapitel 17. Also die Rede geht ja direkt dann weiter. 17, Vers 1. Mein Geist ist verstört. Er weiß nicht mehr, was er halten soll. Sein Körper zeugt gegen ihn. Aber er weiß, eigentlich dürfte ich ja gar nicht krank sein. Und die Freunde sagen, ja siehst du, das ist der Beweis. Also, darum sagt er, er spaltete meine Nieren ohne Schonung. Und dann auch noch, er schüttete meine Galle zur Erde. Da haben wir die Gallenblase mit den Durchgängen. Was ist die Funktion der Galle? Ja. Also übrigens, wenn man liest von Galle, dann kann das zweierlei bedeuten. Die Galle kann, das Wort Galle kann bezeichnen die Gallenblase oder auch diese Flüssigkeit. Flüssigkeit, die eben in der Leber produziert wird und dann eben, was überschüssig ist, wird gespeichert in der Gallenblase und dann eben weitergegeben für die Verdauung, Zwölffinger, Darm. Und ja, die das Phänomen kennen von Galle, die aufsteigt, wie ist der Geschmack? Bitter, ja. Sauer, bitter. Also es ist der Inbegriff der Bitterkeit. Und wenn er sagt, also meine Galle schüttete er zur Erde, das heißt gewissermaßen die ganze Bitterkeit seiner Leiden fließen aus und dann wird er tot sein. Vers 15, ich habe Sacktuch über meine Haut genäht und mein Horn in den Staub gesteckt. Im Alten Testament war das üblich, wer Buße tat, sich demütigte, hat sich in Sacktuch gekleidet. Es ist der Ausdruck der Traurigkeit. Und das hat Hiob gemacht. Und das Horn in den Staub gesteckt. Was ist das Gegenteil von das Horn in den Staub stecken? Immer wieder in den Psalmen. Das Horn, ja, wird erhöht. Ich meine, im Psalm haben wir den Ausdruck, das Horn erhöhen, das heißt Erfolg und Gelingen haben. Und das Horn eben runterdrücken, das bedeutet eben, dass man verloren hat. Und das drückt er so aus. Mein Horn in den Staub gesteckt. Mein Angesicht glüht vom Weinen. Er litt unter furchtbaren Fieber. Und er war am Heulen. Ich meine, wenn man das so liest, hat man das Gefühl, das sind ein paar Männer, die da tough miteinander diskutieren. Aber Hiob war völlig zerbrochen. Der weinte immer wieder. Und er sagt, mein Gesicht glüht vom Weinen. Und die Freunde fahren weiter. Doch, es ist so, ganz klar, eindeutig. Und auf meinen Wimpern ist der Schatten des Todes. Also in seinem ganzen Augenausdruck war der Tod abzulesen. Und jetzt erklärt er, obwohl keine Gewalttat in meinen Händen und mein Gebet lauter ist. Das war richtig. Er hat keine Gewalttat, kein Verbrechen begangen, wie die Freunde ihm unterstellten. Und trotzdem musste er so leiden. Und er betet weiter. Das ist das Wunderbare. Nicht wahr? Satan hat gesagt zu Gott, wenn du ihn antastest, wird er sich offen von dir lossagen. Und Hiob klammert sich im Gebet weiterhin an Gott. Obwohl er denkt, Gott ist mein Feind geworden. Aber sein innerstes Empfinden ist hier besser als sein Denken. Ja, wir haben gesehen, Denken und Fühlen, das gehört zusammen. Aber es kann gespalten sein. In seinem Denken sagt er sich, Gott ist mein Feind. Aber in seinem innersten Empfinden weiß er, er ist der einzige Ort, wo ich Sicherheit finde. Und darum bleibt er ein Mann des Gebets. Und darum ruft er in den Diskussionen immer wieder direkt Gott an. Liest du weiter, Sven, Vers 18 bis 22.
O Erde, decke mein Blut nicht zu, und mein Geschrei komme nicht zur Ruhe. Aber auch jetzt noch, siehe, ist mein Zeuge im Himmel und mein Bürger in der Höhe. Meine Freunde spotten über mich, aber mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott, dass er dem Mann Recht verschaffe vor Gott und dem Menschenkind vor seinem Nächsten, denn es kommen nur noch wenige Jahre und ich gehe den Weg ohne Wiederkehr.
Ja, danke. Ja, hier, Vers 18 ist ein bisschen schwierig. Erde, bedecke nicht mein Blut. Nicht wahr? Wenn jemand ein Verbrechen begeht, und jemand ermordet, dann ist er darauf bedacht, dass das Blut zugedeckt wird, damit keine Spuren da sind, mit denen man den Mord nachweisen kann. Aber Hiob sagt, es ist sein Wunsch, dass da nicht irgendwie, dass das irgendwie zugedeckt wird, das Schicksal, das er erlebt hat. Und sein Blut, wenn er dann stirbt, soll gewissermaßen laut schreien, so wie damals gewissermaßen das Blut von Abel laut geschrien hat. Und wenn er sagt, Erde bedecke nicht mein Blut und für mein Geschrei sei kein Platz. Was meint jetzt das? Mit Platz ist hier gemeint eine Ruhestätte. Also das Geschrei von Hiob soll nicht eine Ruhestätte finden und verstummen, wenn er stirbt, sondern dieser Schrei eines Gerechten, der furchtbar leidet und nicht weiß, warum, dieses Geschrei soll weitergehen. Das ist sein Wunsch, dass das ja nicht irgendwie untergeht. Und dann kommt er eben in Vers 19 dazu, dass er nach Gottes Hilfe ruft. obwohl er glaubt, Gott sei sein Feind. Aber er weiß, wo ich Hilfe finden kann, das ist nur bei Gott. Und da sehen wir, wie dieser Glaube bewahrt blieb und nicht zugrunde ging, trotz dieser furchtbaren Erfahrungen. Und das erinnert uns auch an eine zwar andere Situation, aber da war auch ein Mensch in tiefster Not, Petrus. Und zwar dadurch, dass er im Glauben zu Fall kam. Und er hat den Herrn in einer schwierigen Situation dreimal auf furchtbare Weise verleugnet. Und gesagt, ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht. Obwohl er noch Stunden vorher versprochen hat, wenn alle sich an dem Herrn ärgern und davongehen, er werde treu bleiben bis in den Tod. Und dann diese Erfahrung. Und der Herr Jesus hatte gesehen, dass diese Erfahrung den Glauben von Petrus zerstören könnte. Schlagen wir kurz auf in Lukas 22. Da hat der Herr Jesus, bevor es geschehen ist, noch Petrus vorgewarnt und auch schon ausgerüstet, damit sein Glaube nicht einmal zusammenbrechen würde. Liest du es wen? Lukas 22, 30 in der Mitte. Der Herr aber sprach.
Er sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder.
Ja, also der Herr hat gesehen, in dieser Prüfung könnte der Glaube von Petrus zugrunde gehen. Und das war ja auch die Hoffnung von Satan bei Hiob. Wenn er durch Leiden gehen muss, dann wird er sich von Gott lossagen und sein Glaube wird zerbrechen. Und diese Gefahr war wirklich da bei Simon Petrus. Aber der Herr sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist eine wunderbare Zusage für die, die wirklich wiedergeboren sind. Dass der Herr betet, damit unser Glaube nicht eben zerstört und eben von dem Feind verwüstet werden kann. Und der Herr sagt ihm hier sogar, und schau, es gibt eine Wiederherstellung für dich. Und zwar sagt er, und du, bist du einst umgekehrt? Also wenn du dann nachher Reue erlebst und umkehrst, dann wird es nicht aus sein mit dir. Sodass du denken musst, jetzt kann ich alles vergessen. Ich habe so versagt, als ein Jünger, der 3 Jahre mit dem Herrn herumgereist war und dann ihn so schmählich verleugnet hat. Jetzt ist es fertig. Nein, der Herr sagt, und bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Dann wirst du einen Hirtendienst bekommen. Und noch, nachdem Hiob den Herrn so verleugnet hatte, lesen wir noch, was da steht im gleichen Kapitel, Vers 61. Sven? Also 22, Vers 61. Und der Herr wandte
sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich.
Man stellt sich vor, der Herr war im Haus des Privathaus des Hohenpriester Kaiaphas, in seinem Palast, wurde dort inoffiziell verhört, damit dann der offizielle Prozess ganz schnell durchgezogen werden kann. Und in dieser Nacht, als Petrus draußen war und eben den Herrn verleugnete, gibt es einen Moment, wo der Herr aus dem Palastinneren durch die Türe hinausblicken konnte und die Augen von Petrus traf. Und das führte ihn zum Zusammenbruch. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Das ist der Anfang der Wiederherstellung. Er war zusammengebrochen. Aber jetzt war die Gefahr, dass der Glaube aufhören würde. Aber der Herr hatte schon längst für ihn gebetet. Und interessant ist dann, in Lukas 24 wird dann erwähnt, in einem Vers, dass der Herr dem Simon erschienen ist nach der Auferstehung. Und es wird gar nichts gesagt, was da geschehen ist, was da gesprochen wurde. Nur noch in 1. Korinther 15 erwähnt der Apostel Paulus auch diese Begegnung. Zuerst begegnete er Kephas. Aber was ist dort geschehen? Es wird uns nichts gesagt, was der Herr dann persönlich mit ihm gesprochen hatte. Aber die Depression war furchtbar bei Petrus. Wir lesen in Johannes 21, als er dann wieder in Galiläa war, sagt er zu anderen Jüngern: Ich gehe fischen. Die anderen sagen: Wir kommen auch mit. Und dann kommt ja dieser Fischfang, also das ist zu viel gesagt, dieser Versuch, was zu fischen. Und wieso ging er wieder in den alten Beruf zurück? Er sagte sich: Was will ich jetzt noch? Ich habe meine Glaubwürdigkeit völlig verloren. Jetzt gehe ich wieder in den alten Beruf. Und dann, der Herr am Ufer hatte schon ein Frühstück bereit mit Fischen auf dem Feuer, natürlich auf einem Kohlenfeuer. Das sollte Petrus erinnern an das Kohlenfeuer im Vorhof des Palastes, wo er den Herrn verleugnet hatte. Und dann, als alle zusammen waren, sagte der Herr: Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, alle konnten hören. Oh, was sagt er jetzt? Und Petrus hat all diesen Stolz verloren. Und er sagt: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und der Herr fragt nochmals und nochmals und gibt ihm den Auftrag, die Schafe zu hüten und die Lämmlein zu weiden. Bist du einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder. Also ein Beispiel, wie der Glaube in der Not fast zerbrochen wäre, wenn nicht der Herr ihn gehalten hätte. Und so war es auch bei Hiob. Er war fast zerbrochen, aber der Herr hat ihn gehalten. Und jetzt, Vers 19, sogar jetzt, siehe, im Himmel ist mein Zeuge. Und der mir Zeugnis gibt, ist in den Höhen. Er ruft Gott als seinen Zeugen an. Also als den, der im Gericht auftritt und zugunsten von Hiob aussagt. Es ist furchtbar, wenn man angegriffen ist von Menschen und niemand legt Zeugnis ab für einen. Und Hiob hat niemanden. Er sagt: Aber im Himmel ist er Zeuge. Also der, von dem er denkt, er ist mein Feind, glaubt er doch, er ist der Einzige, der Zeugnis ablegen kann für mich. Und dann sagt er: Meine Freunde sind meine Spötter. Zu Gott tränt mein Auge. Sein verweintes Gesicht war ein Weinen zu Gott hin, dass er schiedsrichterlich entscheide, Gott gegenüber, für einen Mann. Ha! Er wünscht also, dass Gott schiedsrichterlich entscheidet in dieser ganzen Angelegenheit von Hiob. Und zwar wem gegenüber? Gegenüber Gott. Wie geht das? Gott gegenüber Gott. Ja, wir wissen natürlich, der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist der Advokat der Gläubigen. 1. Johannes 2, Vers 1. Also der Fürsprecher. Und gegenüber dem Vater tritt er für uns ein und sagt: Und ich bin für diese Menschen gestorben. Ich habe am Kreuz alles gut gemacht. Alle Angriffe von Satan sind ungültig. Also, dass er schiedsrichterlich entscheide, Gott gegenüber, für einen Mann. Und jetzt noch dazu: Und für einen Menschensohn hinsichtlich seines Freundes. Also er möchte einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Und das ist ja genau das, was wir in 1. Timotheus 2, Vers 4 haben. Denn dies ist angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. Und dann wird gesagt, Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst zum Lösegeld gab. Er ist also der Advokat bei Gott, dem Vater, dem Richter aller. Und Er ist auch der, der eintritt zwischen Gott und Mensch. Und der eben für Hiob aussagen kann hinsichtlich seiner Freunde, die zu seinen Feinden geworden waren. Also wieder ein wunderbarer Hinweis auf den Messias. Und schließlich Vers 22, denn die zählbaren Jahre gehen vorüber und ich werde einen Weg gehen, auf dem ich nicht wiederkehren werde. Er sieht nur noch den Tod vor sich. Aber er hat diese Gewissheit im Herzen, selbst als er da ganz am Boden war, da oben gibt es einen, der eintritt als mein Zeuge. Und wir werden dann noch sehen, nächstes Mal in Vers 3 setzt er noch eins drauf und er sagt, setze doch ein Pfand ein, leiste Bürgschaft für mich bei dir selbst. Er ruft Gott als seinen Bürger an. Nun, das Wort Bürger kann uns ja ein bisschen schaudern, ja? Wenn man weiß, was die Bibel sagt über Bürgschaft, Sprüche 6, wenn du Bürger geworden bist für einen anderen, dann geh sofort hin und lass deinen Augen keinen Schlaf und reiß dich los, mach diese Bürgschaft wieder rückgängig. Und wir werden dann nächstes Mal noch einige Stellen lesen aus den Sprüchen, die uns warnen und auch sagen, sehr schlecht geht es einem, der Bürger geworden ist. Denn er muss ja schließlich je nach Fall für etwas gerade stehen, was er eigentlich gar nicht hat. Also Bürgschaft sein für jemanden, das ist wie wenn wir verfügen über das, was in der Zukunft ist. Nicht wahr? Wir haben die Zukunft nicht in der Hand. Und darum wird von Bürgschaft gewarnt. Und es wird gesagt in Sprüchen, schauen wir nächstes Mal an, sehr schlecht geht es einem, wenn er Bürger geworden ist. Und in einer anderen Stelle, nimm ihm das Kleid, denn er ist Bürger geworden für einen anderen. Aber wirklich, in Hebräer 7, Vers 22, lesen wir davon, dass der Herr Jesus Bürger geworden ist, eines besseren Bundes, des neuen Bundes. Und ihm wurde wirklich das Kleid genommen am Kreuz. Und es ging ihm sehr schlecht. Und er hat sich selbst eingesetzt als Bürger. Und hier haben wir diesen Zeugen im Himmel, diesen Bürgen für uns, der bereit war, alles zu geben für die, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, so wie ein Hiob das getan hat. Wollen wir hier schließen für heute.